Wir kommen im Namen Gottes zusammen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Wie köstlich ist deine Güte, o Gott, dass Menschenkinder, das heißt im Hebräischen eigentlich da sterbliche Todeskandidaten, Staubmänner heißt eigentlich, vergängliche Leute, das ist ja mit den Adamskindern gemeint, unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Und dafür wollen wir danken mit dem Lied Nun danket all und bringet er 322. Wir singen die Verse 1 bis 6 vom Lied 322. Lasst uns beten. Dafür wollen wir dir danken, dass wir in deinem Frieden sicher ruhen können. Herr, wir kommen aus der Unruhe, aus der Hetze der vergangenen Tage, der unfertigen Arbeit und Leiden, unter so vielem, was auch in den vergangenen Tagen uns belastet und beschwert hat. Es war so viel, wo wir auch Unrecht getan haben. Und da bitten wir dich, dass du das alles jetzt wegnimmst, die Straf erlässt, die Schuld vergibst und tust uns alles gut. Bring uns ganz neu, auch mit unseren ganzen Lebensplanungen, mit all unseren Aufgaben und Pflichten in deine Führung, in deine Leitung. Gib uns Erkenntnis deines Willens, auch heute durch dein Wort. Und wo etwas zwischen uns und dir liegt, da musst du es uns jetzt wegnehmen, dass wir richtig hören können, dass die erste Liebe zu dir wieder brennen kann. Wir wollen dir jetzt in der Stille alles sagen, was uns bewegt. Danke, dass du niemand hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Aus Epheser 5, und wenn Sie bitte aufschlagen in Ihren Bibeln, Seite 232, Epheser 5 von Vers 21 ab. Wir hören das nachher in der Predigt nach dem Kolosserbrief. Ephesus war eine große Weltstadt, und dort haben die Christen vom ersten Tag eine Alternativkultur, wie man heute sagt, gelebt. Einen ganz anderen Lebensstil als ihre Umgebung. Sollten uns nicht anpassen, nicht dieser Welt gleichstellen, sondern in entscheidenden Punkten den Gehorsam Jesu auch sichtbar machen. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Also nicht wie den Sklavenhaltern, sondern wie er es bei Jesus tut. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Das ist keine Terrorherrschaft. Das ist nicht das, was man oft erlebt, wie Jesus seine Gemeinde liebt, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Vermahnung des Herrn. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person.
Lobt uns an Gott, Freude von Herzen an ihm. Singet dem Herrn, gebt ihm die Ehre, die Ehre. Lobt uns an Gott, Freude von Herzen an ihm. Tragt seine Liebe hinaus in die Welt und lobt unseren Herrn, lobt unseren Herrn, lobet. Lobet den Herrn. Lobt uns an Gott, Freude von Herzen an ihm.
Nun singen wir 591, großer Hirte aller Herden. 591, das Lied ist deshalb vielleicht jetzt ganz wichtig, weil uns das ja interessiert. Wie ist das, wenn man als Christ schwierige Chefs hat? Der Johann Jakob Moser war ein genialer Mann, mit 19 Jahren Professor des Staatsrechts in Tübingen, ihr 19-Jährigen. Was das heißt, dann Regierungsrat in Stuttgart 5 Jahre später und dann wegen der politischen Schwierigkeiten Württembergs nach Wien ausgewichen. Man sagt, er hätte 500 Fachbücher geschrieben, darunter dicke, große Folianten, und ist im Alter von 50 Jahren wieder nach Württemberg gekommen, als das Land ihn rief, gegen diesen schrecklich verschwenderischen Karl Eugen. Solitude gebaut, die Landeskinder zu Tausenden ins Ausland verkauft, und die Württemberger hatten sie ja seit alten Zeiten ein demokratisches Mitwirkungsrecht immer vorbehalten. Die vom Landschaftskonsulenten verwahrte mit Bestimmung, wenn es darum ging, die Kasse der Landstände zu benutzen. Der Karl Eugen hat sich in Dreck drum geschert und hat die Kasse beschlagnahmt und ausgebeutet und geleert. Der Landschaftskonsulent sollte unterschreiben, das war Johann Jakob Moser, hat es nicht getan. Er hat ihn morgens in der Frühe nach Ludwigsburg ins Schloss bestellt, abholen lassen von seinen Grenadieren, und hat noch vorher, hat ihm doch Minister zugerufen, er hat gesagt, pass auf, der Herzog wird dich scharf untersuchen mit einer allerschärfsten Inquisition. Da hat er gesagt, seine Durchlaucht wird einen ehrlichen Mann finden. Er ist hineingegangen und hat gesagt, ich kann nicht unterschreiben. Unrecht kann ich nicht gutheißen. Dem Herzog gegenüber, der in 5 Jahre auf den Hohen Wiel verbannte, ohne Heizung, ohne einen Bleistift, dieser hochgeistige Mann, dort hat Johann Jakob Moser dieses Lied gedichtet. Seine Frau starb in dieser Zeit, natürlich keinen Hafturlaub bekommen. Und schließlich musste auf Druck der Öffentlichkeit schließlich der Herzog nachgeben und Johann Jakob Moser freilassen. Für unser Württemberger Volk ist immer das Lied dann bezeichnend für eine solche Stellung, wie ein Christ treu seinem Herrn dient und doch nicht gegen Gottes Gebot. Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll sein Mut dennoch gut und fein fröhlich bleiben. Wir singen diese Verse 1 bis 4 von 591.
Thank you.
Nun kommen wir zum zweitletzten Predigtabschnitt, Kolosser 3, Vers 18 bis 25. Da hat Paulus den Kolossern das noch knapper zusammengefasst, was wir vorher im Brief an die Epheser gehört haben. Und es ist immer so, wenn Sachen ein paar Mal in der Bibel drinstehen, können wir sie nicht einfach wegschieben. Dann müssen wir drauf hören. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Wir machen furchtbar viel Fehler als Väter an dieser Stelle. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewähr den Sklaven, und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Es hat uns in diesem Kolosserbrief ja schon begeistert, wie uns der Paulus die Größe Jesu zeigt, die Macht Jesu. Alle Gewalten dieser Welt, alle Mächte bis hin zu den unsichtbaren, dunklen Mächten müssen sich vor dem Namen Jesu beugen, da Jesus siegt. Und wenn man dann so Geschichten hört, wo Leute das gewagt haben, auf Jesus zu bauen und so einem Herzog einfach zu trotzen und Nein zu sagen, stand ganz allein, sah Jahre hindurch so aus, wie wenn sie verloren wären. Wir kennen ja Missionsberichte ganz ähnlich, wo Leute schwach und armselig irgendwo in einem Land umgeben von Dämonenfurcht und von dem Hass der Menschen, allein bauen auf Jesus. Und dann hören wir so gern die Siegesberichte, wie Jesus wirkt heute. Und ich hoffe, dass Sie heute auch eine Menge erzählen könnten, was Sie von der Siegeskraft Jesu in den vergangenen Tagen erlebt haben. Wie Jesus mächtig wirkt, wie er Türen aufschließt, die wir für unaufschließbar halten, wie er Wunder schenkt. Jetzt kommt der Paulus an diese Stelle im Kolosserbrief, wo er uns sagen will, wo wir den Sieg Jesu erleben sollen. Wo? Auf welchem Gebiet? Er redet nicht von der Mission. Er redet nicht von irgendwelchen Diensten in fernen Kontinenten, sondern sagt, und es macht er in allen Briefen so, das Feld, das Bewährungsfeld, wo du den Sieg Jesu erleben musst, wo? Zuerst in deinen vier Wänden. In deiner Ehe, in deiner Familie, und dann in deinem Berufsverhältnis, da wo du Menschen untergeordnet bist oder da wo du über andere Verantwortung trägst, da musst du es tun. Da fängt es an, dein Zeugnis von der Siegesmacht Jesu. Aber wenn ich heute nur Ehe sage, dann weiß ich ja, was ich sage. In unserer Zeit ist es ja so, dass Dämme niedergerissen sind, Tabus sind gebrochen. Und jeder von ihnen ist ja dauernd damit auseinandergesetzt, dass ja schon längst nicht mehr die junge Generation, sondern vielleicht war es die alte, unzählige Rentner, die es den Jungen vorgemacht haben, sagen, warum denn heiraten? Brauchen wir doch gar nicht, wir können doch auch so ganz glücklich zusammenleben. Warum brauchen wir denn den Trauschein? Und dann geht es immer drum und sagt, ich kann doch mein Leben selber ganz fröhlich leben. Warum denn nicht? Und noch viel mehr von allen Gesetzen, die bis vor ein paar Jahrzehnten wie selbstverständlich unserem Volk galten, sind ausgelöscht und weggetan. Und was mich am meisten immer wieder schockiert, wie viele in unserer Mitte unsicher werden. Werden sie auch unsicher? Bloß weil ihre Umgebung wackelt. Gucken Sie mal ganz genau hin. Da tut sich eine unvorstellbare Not heute auf. Eine grauenhafte Not. Menschen suchen Liebe und Erfüllung. Und in all diesen modernen Lebensformen, wo sich jeder nach seinen Gefühlen verwirklichen kann, findet auch nicht ein einziger Liebe und Erfüllung. Vor ein paar Tagen sagte mir eine Frau, die keine Christin ist, bei einem Besuch, das ist ganz komisch, da leben die jungen Leute jahrelang zusammen und dann weiß keiner, warum sie plötzlich heiraten wollen und kaum sind sie verheiratet, da wollen sie natürlich die Scheidung. Ja, ist natürlich eine grausame Fessel. Wenn man dann noch eine Trauung hat, was soll denn das auf einmal, nachdem man schon vorher alles hatte und keine Erfüllung und kein Lebensglück und keine Freude? Eine Liebe ohne Treue hinterlässt nur Wunden und Verletzungen. Und jetzt ist so gut, dass der Paulus uns keine Kataloge mit Geboten hinterlässt. Obwohl manche meinen, das wäre heute hilfreich. Er gibt einem Christen eine große Freiheit. Er gibt nur ein paar Leitlinien. Und das tut er in einer Zeit, was wollte ich sagen, als es noch schlimmer stand um die öffentliche Moral. Ich habe mir extra aus meinem Bücherschrank noch ein großes Werk über die Kultur der Griechen herausgeholt. Das ist eine hellenistische Kultur, damals Kolossae gewesen. In der griechischen Kultur galt die Frau überhaupt nichts. Die Frau durfte nicht mal allein aus dem Haus gehen. Sie hatte nicht Teil an der Bildung. Der Mann hatte meist drei andere Frauen, mit denen er seine Liebesbedürfnisse erledigt. Die Frau war noch zur Versorgung des Hausrats da. Die war eine Hausfrau, weiter gar nichts. Und das war dann meist sehr despektierlich, wie man über Frauen geredet hat. Wissenschaft, Kultur, das öffentliche Leben haben nur Männer gestaltet. Das waren die Herren damals. Und jetzt passiert was ganz Wunderbares. Wo das Evangelium hinkommt, verändern sich die Familien. Ich sage nochmal, nicht aus Gebotsverpflichtung heraus, sondern weil Menschen Jesus erfahren. Was war das für diese unterdrückten, unterjochten Frauen? Ein Erleben, wir sind von Jesus auserwählt, geheiligt und geliebt, wie die Männer, ganz genau wie die Männer. Es gibt ein Zitat eines Römers, der sagte, Mensch, ihr Christen, was habt ihr für herrliche Frauen? Ja, natürlich. Wenn eine Frau in der Liebe Jesu zur Entfaltung ihres Lebens kommt, und ich muss es vorne wegstellen, sonst gibt es Missverständnisse heute. Was will Jesus aus ihrem Leben machen? Wir hatten da die schöne Formulierung, im letzten Mal, Kapitel 3, Vers 10, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat oder der solch eine Frau geschaffen hat, wenn man so erneuert wird und in dieses Bild hineinwächst, das Jesus aus uns machen will. Jetzt gibt Paulus ein paar Leitlinien, keine Gebote, er gibt ein paar Leitlinien und die sind eigentlich so schockierend, wenn man die liest, dass ich sie einfach bitten will, bis zum Schluss zuzuhören. Und dann verstehen Sie, dass Sie vielleicht gar nicht so schockierend sind, wie Sie zuerst meinen. Wie ist das mit dem Glück von Menschen? Wie kommen sie zur Erfüllung in einer Zeit, wo die Liebe erkaltet, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt? Da sagt der Paulus ganz ungeniert, seid untertan. Also da geht ja der Hut hoch. Da ärgert man sich. Das kann man doch nicht mehr sagen. Wie kannst du heute auf der Kanzel stehen? Die Leute lassen sich das gefallen. Seid untertan. Warum? In unserer Zeit geht es doch um meine Freiheit, um meine Selbstverwirklichung. Ich möchte doch leben, ich möchte doch meine Gaben entfalten, ich möchte doch ich sein. Und das darf mir niemand nehmen. Das wird doch schon unseren Kindern in der Schule beigebracht. Da haben wir gesagt, lehnt euch auf gegen die Zwänge, gegen alles, was euch einengt. Sag ich, toll, wie die 68er Revolution doch unsere ganze Kultur verändert hat. So, lebt's doch! Aber es ist ja eigentlich schon seit der Aufklärung, so lebt doch die Freiheit. Wie kann Paulus sagen, seid untertan? Deshalb habe ich ihn gern vorher aus dem Epheserbrief vorgelesen. Es geht nicht gegen die Frauen allein, sondern da heißt es ja, seid einander untertan. Jeder gläubige Christ soll das Untertansein lernen, auch die Männer. Das Untertansein. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Und wenn es von den Männern gesagt wird, liebet eure Frauen, wie können sie einen Menschen lieben, wenn sie sich ihm nicht ganz schutzlos ausliefern? Ich weiß nicht, ob sie mal richtig verliebt waren. Da hatten sie keine Rückversicherung mehr. Haben sie alles auf eine Karte gesetzt. Die Liebe sucht nicht das ihre. Die Liebe will nicht herrschen. Deshalb geht es nicht darum, die Frauen sollen kuschen und die Männer sollen das große Wort führen. Um das geht es nicht. Es geht darum, dass im Evangelium immer wieder heißt, seid untertan. Übrigens nicht bloß bei der Ehe. Auch der Obrigkeit gegenüber. Christen sind keine Revolutionäre. Wir sagen das auch allen modischen Theologien zum Trotz. Wir sollen den Ältesten untertan sein. Es werden viele Stellen in der Bibel erwähnt, wo wir überall uns einordnen sollen. Und dann, wenn es dann heißt, in der Furcht Jesu, ja wie Jesus, der ewige Gottessohn, der aus der Herrlichkeit des Vaters kam, ruht in der Krippe und wird, so heißt wörtlich, seinen Eltern untertan. Wie schwer fiel das Jesus? Maria und Josef, die haben sicher auch manche sonderbaren Befehle gegeben, die Kinder ärgern. Jesus war ihnen untertan. Es gebührt uns, alle irdische Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus hat sich einem politischen System unterworfen, das sehr ungerecht war. Ein Steuersystem, noch schlimmer als unseres heute, bei den Zöllnern. Einfach hat sich Jesus drunter gestellt. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Er hat sich einer korrupten Gerichtsbarkeit unterstellt. Warum denn? Das merken wir erst bei Jesus. Das ist keine Ohnmacht, das ist keine Schwäche. Für Menschen, die ihr Leben ganz dem ewigen Gott ausliefern, ist es größte Macht, wenn Jesus dem es anheimstellt, der da Recht richtet. Wenn Jesus auf den Knien lag und mit dem Vater redet, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber, aber dein Wille geschehe, was höchste Machtentfaltung. Es geschieht doch eh nur, was Gott will. Jetzt müssen Sie sich einfach mal entscheiden. Bestimmen die Menschen ihr Leben oder ist es Gott? Wenn das wahr ist, dass Gott ihr Leben bestimmt, dann brauchen Sie sich nicht fürchten. Auch wo Sie hier und da zurückstecken müssen in der Entfaltung Ihrer Eigenheit, wie stand euch in der Zeitung so schön das Wort, wir sind alle lauter Ichlinge. In unserem Ego, in unserem starken Ich-Bewusstsein, da muss man manchmal zurückstecken in diesem Leben. Wer 6 Kinder hat, kann sein Kind nicht mehr so erziehen wie das, der, wo nur 1 hat. Da kann er jede Freiheit geben, das ist nicht so kompliziert, aber da wird es schon schwierig, je mehr die Zahl zunimmt, vor lauter Ichlingen, die da sind. Da muss man einen gemeinsamen Kurs steuern. In dieser Welt müssen wir uns vielen unterstellen. Übersehen Sie in dem ganzen Abschnitt bitte nicht, dass da steht, bei Gott gilt kein Ansehen der Person. In unserer Welt geht es immer darum, ja wer soll jetzt zurückstehen, die Männer oder die Frauen? Bei Gott geht es nicht um die eine Gruppe oder die andere. Wir teilen immer ein in der Welt. Bei uns geht es darum, die Reichen oder die Armen, die Gebildeten oder die Ungebildeten, die Jungen oder die Alten, die Singles oder die Verheirateten. Bei Gott geht es gar nicht um die Gruppe, es geht nicht darum, ob Mann, ob Frau, Gott geht es darum, dass wir uns einordnen, obwohl es gibt verschiedene Gaben. Es gibt auch Frauen, die taugen dazu, dass sie Kommandeusen vom KZ Buchenwald waren und Männerrollen übernehmen können. Aber nicht jede Frau hat solch eine herrische Art in ihrem Blut. Und vielleicht ist eher recht, wenn man sagt, wenn der Mann das Haupt sein soll. Das habe ich erst von meiner Frau jetzt gehört, dass dann manche sagen, die Frau ist der Hals, der den Kopf dreht. Nein, die Frau ist das Herz. Die Frau ist das Herz natürlich. Sehen Sie, es ist so schwierig mit den Bildern, wie man das sagen soll. Aber das ist in einer Ehe so wunderbar. Das können Sie doch an meiner Frau und mir so schön sehen. Alles, was mir fehlt an Gaben, bringt meine Frau ein und noch viel drüber hinaus. So herrlich die Ergänzung, seid einander untertan. Vielleicht war es doch so, dass auch heute viele Frauen in den modernen Ehen leiden, wenn sie keine Vaterfigur mehr finden im Mann, eine Vaterfigur, die auch Verantwortung in der Familie übernimmt, wo sich eine Frau in schwierigen Augenblicken auch anlehnen kann. Es geht nicht um eine Diktatur und um eine Tyrannei, sondern es geht um unsere Gaben, wie Gott uns geschaffen hat und wie die zur Entfaltung kommen. Es wird beim Haupt immer gesagt, wie Christus über seine Gemeinde regiert. Das ist ein Dienst der Liebe und der Fürsorge. Und wenn ich oft höre heute, dass man sagt, für die geistliche Erziehung der Kinder ist die Frau verantwortlich, dann möchte ich protestieren und sagen, der Vater ist der Hauspriester. Der Vater hat die Verantwortung, was im Haus geschieht. Und welcher Geist im Hause herrscht, das biblische Bild. Aber es geht alles um die Liebe, weil man sich nichts kommandieren kann und weil man sich auch nicht erziehen kann. Das habe ich Ihnen schon früher oft gesagt. Man kann sich überhaupt nicht erziehen. Das geht ja nicht aus der Liebe. Man kann sich nur lieben. Und aus der Liebe kann man füreinander beten. Ich weiß, dass jetzt bei Ihnen viele Probleme aufwachen. Die Frauen, die mit einem Geizkragen verheiratet sind und der Mann sagt, ich verteile das Geld, das ist natürlich schon eine Ehenot. Aber da werde ich selbst in der Seelsorge wahrscheinlich gegen Mauern laufen. Da gibt es noch viele Nöte, aber Gott kann Herzen wenden, darum geht's. Gott kann Herzen wenden. Und wenn ich mit Gott mein Leben führe und ihm vertraue, kann ich Wunderbares erleben. Das sagt alles Paulus hier in diesem Abschnitt von der Unterordnung, dass der Sieg Jesu darin sichtbar wird. Die ersten Christengemeinden hatten ja eine enorme Ausstrahlung, gerade durch diese gelebte Liebe. Wie sie Gemeinschaft miteinander hatten, wie hier sie zusammenkamen, wie sie eines Sinnes waren. Und darum geht es jetzt nicht bloß darum, dass die eine Partei zurückstecken soll und ich soll immer Mund halten. Nein, es geht darum, dass wir wieder von Jesus uns in diese Aufgaben senden lassen. Ich habe heute die Predigt ja überschrieben von der Zukunft der Familie und habe erst nachher festgestellt, das Wort Familie kommt in der Bibel überhaupt nicht vor. Komisch. Steht vom Haus steht da, dass das Gemein, die Großfamilie steht, von der Ehe etwas drin. Vielleicht ist das auch gut für so viele Singles oder für viele junge Leute. Ich bin in Beziehungen hineingestellt, wo auch immer. Und es ist nicht bloß die Frage der engsten Familie, die einer gründet oder die zwei Liebende gründen, sondern um unsere Beziehungen geht es, dass ich hier meinen Platz finde. Und das ist doch eine Gabe, dass uns Gott im Miteinander der Gemeinschaft eine Heimat schenkt, wo wir verwurzelt sind, wo wir anerkannt sind, wo wir geliebt sind, wo wir nicht dem Konkurrenzkampf unterliegen, wo wir Anerkennung bekommen, wo wir versorgt werden, wenn wir schwach und krank sind. Was ist das für ein großer Schatz? Ich möchte es in unseren Tagen, wo die Familie so zerstört wird und planmäßig zerstört wird, weiter gar nicht mehr sagen, sie wissen, was Familie bedeutet. Und die, die keine Familie haben, die sehnen sich danach, nach so etwas, wo ich geborgen sein kann in der Liebe. Aber nun geht es noch um unsere Berufsverhältnisse, in denen wir stehen. Es gibt nur, wahrscheinlich nur wunderliche Herren und Chefs. Launische Chefs, die Chefs meinen manchmal, sie seien das nicht, so kann man sich oft täuschen, wenn man sich selber nicht kennt. Von der Seite der Mitarbeiter aus sieht ja alles sehr launisch und willkürlich aus. Und da rät Paulus auch zum Unterordnen, zum Einordnen, da geht es ja um Sklaverei. Und man kann zuerst auch nur den Kopf schütteln und sagen, warum haben die Christen nicht Mut gehabt, mit der Sklaverei zu brechen, wo sie doch ganz deutlich erkannt haben, es gibt keinen Menschen, der minderwertig ist. Alle Menschen sind vor Gott gleichwertig. Sie sind nicht gleich. Mann und Frau sind verschieden, Alte und Junge sind verschieden, schon in der Körperkraft, in ihrer Erfahrung und in ihrem Wissen, sehr verschieden. Aber gleichwertig bei Gott, um das geht's. Aber die Christen haben eben keine große, laute Revolution gemacht, weil eine Revolution hauptsächlich nur Staub bringt und oft auch Blut und Tränen. In einer stillen Revolution haben sie das alles überwunden. Es ist ganz gewaltig, wie in diesem Römerreich auf einmal die christliche Familie siegt. Und nicht durch den Konstantin, sondern durch das Leben, durch das beispielhafte Leben der Christen, die einfach so gelebt haben, die haben gesagt, so wollten wir eigentlich auch leben. Manchmal denke ich, wir sollten gar nicht so viel Worte machen, auch heute über die Familie. Wir sollten einfach Familie leben. Und da wird uns erst bewusst, wie viel wir da versäumen und wie viel wir falsch machen. Und im Zusammenleben auch mit schwierigen Chefs, da verlangt Paulus nicht bloß Unterordnung, sondern von Herzen gehorsam sein. Von Herzen. Von innen heraus, das kann einen manchmal schier zerreiben und zerreißen, wie den Johann Jakob Moser. Wenn er so einen Chef hat, wie den Herzog Karl Eugen, nicht bloß wegen ihm, sondern wie viele Familien, Bauernfamilien wurden da in den Tod getrieben durch diese abscheuliche Politik. Und da ist ein Punkt, wo muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nehmen Sie dieses Bild ruhig mit von diesem Johann Jakob Moser. Wie er ein Mann des Wortes blieb, aufrecht. Mir ist noch ein anderer Mann aus dieser Zeit, steht vor Augen, das ist Freiherr Christoph Karl Ludwig von Pfeil, ein Reichsfreiherr, der zur gleichen Zeit beim Karl Eugen im Staatsdienst war, mit 20 Jahren hier in Stuttgart Legationsrat, da waren noch Karrieren möglich, und hat dann in kurzer Zeit eine wunderbare Staatskarriere gemacht. Und er hat ja Lieder gedichtet, auch von unserem Gesangbuch. Er ist ein Ur-Ur-Urgroßvater von der Freifrau von Sickendorf in Cannstatt, die diesen Seelsorgebetrieb dort hatte. Er hat einmal gedichtet, mein Adel ist nicht von der Welt, er ist vom Himmel her. In meinem Wappen steht das Feld der Eitelkeiten leer. Ich will nicht Menschen dienen. Und er hat dann in diesen schwierigen politischen Auseinandersetzungen, wo es darum ging, er soll von Herzen dienen und er soll doch das Unrecht nie gutheißen, hat er gebetet, schenk einen unerschrockenen Geist, der nicht durch Gunst und Hassen noch was die Weltpolitik heißt, sich möge brechen lassen. Lehr mich allein, das bitte ich dich, nach deinem Willen handeln. Lass jegliche Minute mich vor deinen Augen wandeln. Er hat dieses herrliche Lied gedichtet vom Gebet. O der unergründeten Macht von der heiligen Beten. Betgemeinde, heilige dich. Vom Beten. Und dass sogar dieser gottlose, liederliche Karl Eugen sich noch bekehrt hat, im 50. Lebensjahr hat er vor seinem ganzen Volk um Verzeihung gebeten. War es nicht die Wirkung der Gebete? Und als dieser Freiherr von Pfeil später Gesandter des preußischen Königs war, alten Fritz, Friedrich II., der alte Fritz wollte ihn einmal sprechen und der Kammerdiener hat gesagt, ich darf nicht stören. Nach einer Zeit, alte Fritz wartet, kommt er raus und sagt zu ihm, Eure Majestät müssen entschuldigen. Ich habe eine Audienz bei dem König aller Könige gehabt. Das war ihm wichtig. Ich will vor Gott stehen. Und nur wenn Sie diese Position einnehmen, dann wird es plötzlich auch so, dass Sie nicht mehr um Ihre Eitelkeiten kämpfen, um Ihre Verletzungen, die Ihnen zugefügt werden. 7-mal steht in diesem Abschnitt, hier in dem kurzen Kolosserabschnitt, Herr,
ihr dient dem Herrn, seid untertan in dem Herrn, das ist dieser große, mächtige Christus, dem die ganze Welt gehört, auf den alles zugeschaffen ist. Lebt eure spannungsvollen Ehen ganz realistisch mit Christus, eure schwierigen Berufsverhältnisse. Und ihr dürft das dann entdecken und erfahren, wie Gott für euch streitet, wie ihr es nicht tun braucht. In dem Herrn sollt ihr sein und dem Herrn sollt ihr dienen, niemand anders. Ihr sollt frei sein, nicht mehr euren Gefühlen dienen. Das ist in unserer Zeit Sprengstoff, ihr jungen Leute. In unserer Zeit sagt man jedem, leb dich aus, leb deine Gefühle aus. Nein, das eben nicht. Ich will ein Knecht Jesu sein und sei das. Jesus hat einmal von der letzten Zeit angekündigt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Da ist schön, wenn es Christen gibt, die wieder Alternativkultur leben und die sich nicht drum scheren, was die anderen dazu sagen und wie sie verspotten. Wir wollen Christus leben. Und das fängt in unseren vier Wänden an. Und das ist gut, dass im Evangelium das immer so dargestellt ist. Da ist das wichtigste Bewährungsfeld, mit dem mein Christsein anfängt. Amen. Und nun singen wir vom Liedheft 770. 770. Danke, Herr, dass du uns immer wieder von unseren frommen Träumen in die Realitäten unseres Lebens zurückführst. Und du gibst uns dieses Verheißungswort, dass wir deine Königsherrschaft erleben können in den Familienkrisen, in den Spannungen zwischen Jung und Alt, in den Schwierigkeiten im Beruf. Und das sind so viele Punkte, wo wir alle schuldig geworden sind. Wo wir meinten, mit Zorn, mit Herrschen wollen, etwas durchzusetzen.
Und es kam nicht von dir. Wir wollen von deiner Sanftmut und von deiner Demut lernen. Wir wollen uns wieder ganz neu in dich hineingeben, dass du uns sendest und dass alle unsere Aufgaben und Dienste, in denen wir stehen, Dienste für dich sind, dass wir dir zur Ehre und zu deinem Lob leben können. Lass auch keinen Schaden daraus entstehen, wo wir junge Menschen scheu gemacht haben und abgeschreckt haben. Lass es auch nicht in unserer Gemeinde geschehen, dass wir irgendjemand den Weg zu dir verstellen. Und hol uns immer wieder dort zurück in deine Liebe hinein, dass wir neu lernen von dir. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch bitte stehen. Vor ein paar Tagen kam Dr. Horst Beck von Röth, von Wort und Wissen, aus China zurück, wo er Vorlesungen gehalten hat. Und er machte uns auf eine Situation aufmerksam. Da sind 5 chinesische Christen in Berlin. Sie haben ein Stipendium bekommen, in 3 Semestern den Master im Ingenieurwesen zu machen. Da gibt es eine technische Hochschule, die ganz besonders für Asien diesen Ausbildungszweig hat. Aber irgendwo muss nicht bewusst gewesen sein, dass die laufenden Kosten für die Lebensumstände nicht gedeckt sind. Wir haben gestern noch mal mit dem Professor von Puttkammer telefoniert, der sagt, sind ganz begabte junge Leute, erstaune immer wieder, er lade sie als zum Essen in sein Professorenhaushalt ein, aber sie hätten wirklich nichts zum Leben. Das sind alles bekennende Christen, die zurück wollen als Dozenten nach China. Und ich denke, wir geben heute für diese Aufgabe unser Opfer. Wir leiten es über diesen Professor von Puttkammer, dass er es so verteilt, dass fürs Nötigste gerade das abgedeckt ist. Und dann wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.